Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
18 Uhr, Schweizer Radio, Echo der Zeit. Das Phantom von Doha. Das 2-Grad-Ziel scheint Experten kaum mehr möglich. Dabei haben wir keine Zeit zu verlieren.
How can you adults not feel the urge and urgency to do something about it?
Die Jugend hat das erkannt. Die UNO-Klimakonferenz in unserem Schwerpunkt. Dann eine Debatte in der Schweiz, die auch hitzig geführt wird, die ums Asylgesetz eine Reform jagt, die andere. Die Türkei und Russland kann so schnell kein Syrien-Konflikt trennen.
Russland ist kein direkter Nachbar, sondern man muss eben übers Meer fahren oder man muss eben über Land und andere Länder passieren. Aber Russland ist ein ganz wichtiger Nachbar geworden.
Vor allem wirtschaftlich, erklärt Korrespondent Reinhard Baumgarten. Und Alice Schwarzer hat ein dickes Fell bei all dem, was sie zu hören bekommt.
Die hat keinen mitgekriegt, die ist hässlich, die wird nicht begehrt. Nichts trifft eine Frau stärker in dieser Männergesellschaft.
Sie hat viel geleistet und viel ertragen in 70 Jahren. Echo der Zeit, am Mikrofon ist Simon Fatzer. 2 Grad, nur 2 Grad Erderwärmung und nicht mehr. Um dieses ehrgeizige Ziel feilschen die Nationen am UNO-Gipfel in Doha. Wir zeigen später in der Sendung, was Klimaexperten von diesen 2 Grad halten. Jetzt wollen wir zuerst nach Doha schauen, zur Politik, was die gedenkt zu machen. Und dort ist für uns Wissenschaftsredaktor Thomas Häusler. Ich fragte ihn, welche konkreten Maßnahmen sollen denn ergriffen werden, um dieses Ziel zu erreichen?
Nach jahrelangen Verhandlungen soll endlich die Verlängerung des Kyoto-Protokolls beschlossen werden. Unter diesem Vertrag hatten sich etliche Industrieländer, darunter die Schweiz, verpflichtet, ihre Treibhausgase von 2008 bis 2012 zu reduzieren. Und nun geht es um eine Fortführung dieses Vertrags bis 2020. Im Prinzip steht diese Fortführung, es wird aber trotzdem noch erbittert um manche Punkte gefeilscht. Und das erzeugt viel Lärm und verdeckt die ernüchternde Tatsache, dass im Kyoto-Protokoll nur noch Länder mit etwa 15% aller globalen Emissionen dabei sind.
Etliche Industrieländer sind da dabei, aber es ist natürlich auch so, dass die größten Dreckschleudern fehlen bei diesem Kyoto-Protokoll. Das sind China, USA, die sind da nicht dabei. Gibt's Hoffnung, die noch an Bord zu holen?
Zu Kyoto werden sicher keine neuen Länder dazu stoßen, das kann man ausschließen. Allerdings haben an der letzten Klimakonferenz alle Staaten einem Grundsatzpapier zugestimmt, nachdem es einen neuen Klimaschutzvertrag geben soll, der ab 2020 dann alle Länder verpflichtet. Also auch die schnell wachsenden Schwellenländer wie China und Indien, aber auch die USA, die alle bisher nur freiwillige Einsparungen leisten. Aber das Konkreteste, was man in dieser Frage hier in Doha erwarten kann, ist, dass sich die Staaten auf einen Verhandlungsfahrplan für die nächsten Jahre einigen werden.
Diese Klimakonferenzen, die haben ja immer auch ein bisschen das Potenzial zu sehr großem Frust. Könnte in Doha das Ganze am Schluss auch kontraproduktiv enden? Könnte der Schuss nach hinten losgehen oder wie sehen Sie das?
Dieses Risiko besteht. Der Streit zwischen reichen und armen Ländern ist beim Kyoto-Protokoll noch so groß, dass er die Verhandlungen um den Klimavertrag für alle ab 2020 durchaus zurückwerfen könnte. Aber ich denke, man muss abwarten bis Freitag. Eine gewisse Streitrhetorik, die gehört an solchen Verhandlungen zum Geschäft.
Thomas Häusler. Und aus Doha gibt's heute auch unübliche Töne von einer Demonstration. Das dann nach den Nachrichten. Die hat jetzt Silvan Fischer.
Bei der Debatte über das Asylgesetz hat sich der Nationalrat dem Ständerat angenähert. Er verzichtet auf den Grundsatz, sämtlichen Asylbewerbern künftig nur noch Nothilfe auszurichten. Die Mehrheit fand, Asylbewerber sollen in der Regel auch künftig Sozialhilfe erhalten. Allerdings müsse diese tiefer bemessen sein als bei anderen Sozialhilfebezügen. Die Debatte im Nationalrat ist noch im Gang. Zudem bestehen weiterhin Differenzen zum Ständerat. Die Schweizer Botschaft in der libyschen Hauptstadt Tripolis wird weiterhin von Schweizer Soldaten beschützt. Das hat nach dem Ständerat auch der Nationalrat entschieden. An der unsicheren Lage in Libyen werde sich so rasch nichts ändern, befand die Mehrheit. Mit dem Entscheid des Parlaments ist der Auslandeinsatz der Armee vorerst bis kommenden Juli bewilligt. Anschließend könnte der Bundesrat den Einsatz in eigener Kompetenz nochmals um ein halbes Jahr verlängern. Wenn das Schweizer Stimmvolk die sogenannte Abzocker-Initiative des Unternehmers Thomas Minder annehmen würde, so wäre das laut dem bürgerlichen Nein-Komitee ein Eigentor für die Schweiz. Aus der Sicht des Komitees ist es deshalb besser, wenn die Initiative am 3. März abgelehnt wird. Dann würde die Gesetzesrevision in Kraft treten, die besser und rascher gegen Lohnexzesse wirke, erklärten Vertreter des Nein-Komitees, das von der BDP geführt wird. Das Eidgenössische Inspektorat für die Nuklearsicherheit, das ENSI, sei unabhängig. Zu diesem Schluss kommt eine externe Untersuchung im Auftrag des ENSI-Aufsichtsrates. Die Abklärungen zeigten, dass die Aufsichtsbehörde ihre Funktion wirkungsvoll ausüben könne, erklärt der ENSI-Rat. Weiter betonte, das Inspektorat werde auch nicht durch die NAGRA beeinflusst, die Nationale Genossenschaft für die Lagerung radioaktiver Abfälle. Bei Protokollen, Berichten und Gutachten soll die NAGRA aber ihre Stellungnahme nicht mehr vor allen anderen interessierten Kreisen abgeben können. Bei einem Treffen des türkischen Ministerpräsidenten Erdogan mit Russlands Präsident Putin hat es Differenzen gegeben zur Syrien-Frage. Das sagte Putin nach den Verhandlungen in Istanbul. Unterschiedliche Vorstellungen gäbe es vor allem darüber, wie die Zukunft Syriens zu gestalten sei. Die türkische Armee hatte im Verlauf des Tages Kampfflugzeuge an die Grenze zu Syrien verlegt. Gemäß diplomatischen Quellen ist das eine Reaktion auf Angriffe syrischer Truppen auf grenznahe Stellungen der Rebellen. Deutschland appelliert an die israelische Regierung, die Ankündigung für den Bau weiterer Wohnungen in Ostjerusalem und im Westjordanland zurückzunehmen. Israel sende eine negative Botschaft aus und untergrabe das Vertrauen in seine Verhandlungsbereitschaft, sagte Regierungssprecher Seibert. Großbritannien, Frankreich, Spanien und Schweden zitierten in dieser Angelegenheit die Botschaft der Israels ins Außenministerium. In einer Woche wollen die EU-Außenminister über das weitere Vorgehen im Nahostkonflikt beraten, wie die Außenbeauftragte Ashton erklärte. Der oberste Justizrat Ägyptens ist offenbar bereit, die Abstimmung vom 15. Dezember über den umstrittenen Verfassungsentwurf zu überwachen. Das jedenfalls sagte der Rechtsberater von Präsident Mursi. Vom Justizrat selber gibt es keine Stellungnahme. Nach ägyptischem Recht müssen Wahlen und Abstimmungen von Richtern beaufsichtigt werden und dafür sind nach Behördenangaben etwa 10.000 Richter nötig. Der ägyptische Richterverband hatte seine Mitglieder zuvor aufgerufen, an dieser Beaufsichtigung nicht teilzunehmen. An einem französisch-italienischen Gipfeltreffen haben die Verkehrsminister der beiden Länder eine Vereinbarung unterzeichnet für den Bau der Hochgeschwindigkeitsbahnstrecke zwischen Lyon und Turin. Die Kosten für die gesamte Bahnstrecke werden auf 25 Milliarden Euro geschätzt. Sie sollen zwischen Italien, Frankreich und der EU aufgeteilt werden. Zentraler Teil des Projekts ist ein fast 60 Kilometer langer Basistunnel. Gegen das Bahnprojekt gibt es in beiden Ländern Widerstand aus Umweltschutzkreisen. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index schloss bei 6.839 Punkten, ein Plus von 0,3%. In New York steht der Dow Jones Index bei 13.014 Punkten, ein Minus von 0,1%. Der Euro wird zu 1.2090 gehandelt und der Dollar zu 92,54 Rappen. Das Wetter. Morgen fällt im Norden häufig Regen oder Schnee bei 3 Grad. Die Schneefallgrenze sinkt tagsüber gegen 500 Meter. Im Süden regnet es ebenfalls etwas bei höchstens 8 Grad.
Sie hören Echo der Zeit auf DRS 1 und DRS 4 News. Klimagipfel in Doha. Aus 2 Grad werden schnell mal 6, fürchten Experten. Die Jungen verlangen, dass endlich was geschieht. Yalla yalla in Katar. Dann nur noch Nothilfe für alle Asylbewerber.
Das ist eine Kollektivstrafe für alle Asylsuchenden und dafür gibt es keinen Grund.
Was Justizministerin Somaruga da sagt, findet nun auch der Nationalrat. Eine Frage: Sind die Gegner der Abzocker am Ende Freunde der Abzocker? Der russische Präsident Putin in Istanbul auf Besuch bei einem immer wichtigeren Partner. Dann geht es nach Ghana.
It's 12 o'clock. Hello and welcome to the Midday News on Joy 99.7 FM, your election headquarters.
Friedlich ist dort nur der Moderator. Wahlkampf am Radio ist Krieg. Und Alice Schwarzer immer noch und immer wieder, auch mit 70. Echo der Zeit. Die Sendung gibt's auch als Podcast unter echo.drs.ch. Hitzig könnte es zu und her gehen in Doha an der Klimakonferenz, wenn dort jetzt die entscheidende zweite Woche beginnt. Über 190 Staaten verhandeln über weitere Schritte für den Klimaschutz. Denn hitzig könnte es auch in Zukunft auf der Erde zugehen. Jetzt ist zwar immer die Rede von diesem Ziel von maximal 2 Grad Erderwärmung. Doch so wie es aussieht, ist das schon nicht mehr zu erreichen. Fachleute sprechen bereits von einer Welt, die 6 Grad wärmer ist. Unser Korrespondent Thomas Häusler berichtet aus Doha.
Wie ein Mantra beschwören Politiker das 2-Grad-Ziel, seit sie es vor 3 Jahren in Kopenhagen beschlossen haben. Doch dieses Mantra ist zum Phantom geworden. Damit es überhaupt noch erreicht werden könnte, müsste die Weltgemeinschaft schnell und drastisch weniger Treibhausgase produzieren, warnt der Klimatologe Richard Jones vom britischen Met Office.
Being able to meet that target will require very significant reductions in emissions really quite soon and happening very steeply.
Andere Fachleute sind noch skeptischer. Sie sagen, 2 Grad plus, das sei gar nicht mehr möglich. Zum Beispiel Jonathan Grant von der Beratungsfirma PricewaterhouseCoopers in einem neuen Bericht.
What we found is that the rate of change required is very, very rapid. It's 5.1% per year.
Um mehr als 5% müsste der CO2-Ausstoß reduziert werden und das Jahr für Jahr über Jahrzehnte. Das ist nicht zu schaffen, haben Grants Abschätzungen ergeben. Ein Blick auf die Realität untermauert dies. Trotz 4 Jahren Klimaschutz unter dem Kyoto-Protokoll steigt der globale CO2-Ausstoß rasant, statt zu sinken. Plus 20% seit dem Jahr 2000. So stellt sich die Frage, wie weit die Fieberkurve des Planeten über die 2-Grad-Marke hinausschießen wird. Die Antwort darauf sei keine gute, sagt Klimatologe Jones. Sein Institut, das britische Met Office, hat eben eine neue Prognose errechnet.
If we carry on as a business as usual, then we're looking more at a 6 to 8 degree world at least in the future. And this is global average, which means that the land temperatures would increase significantly more than that.
Um 6 bis 8 Grad stiege der globale Schnitt bis 2100, wenn wir so weitermachen wie bisher. Und weil sich die Landmassen mehr erwärmen als die Meeresoberfläche, würden die Durchschnittstemperaturen vielerorts sogar um 10 Grad ansteigen oder mehr. Diese Prognose des Met Office hat Gewicht. Sie wird wesentlich in den nächsten Bericht des Klimarates IPCC vom nächsten Jahr einfließen. Wie sich eine 6-Grad-Plus-Welt anfühlen würde in der Schweiz, beschreibt der ETH-Klimatologe Reto Knutti am Beispiel des legendären Hitzesommers von 2003, als in Europa 70.000 Menschen an den Folgen der Hitze starben.
Wenn wir unsere Modelle anschauen, dann sehen wir, dass etwa 2 von 3 Sommern so im Bereich von diesem Sommer 2003 zu erwarten sind. Also das könnte man durchaus als ein Vorbote von dem ansehen, was wir in Zukunft erwarten könnten.
Wochenlange Hitze über 35 Grad quasi als Normalzustand. Damit würde größere Trockenheit einhergehen. Im Winter drohten dafür heftigere Stürme und Gletscher würden in den Alpen zur absoluten Rarität. Doch die Schweiz käme noch gut weg. Im Mittelmeerraum wäre der Wassermangel um einiges gravierender und in dürregefährdeten Tropenregionen erst recht. Was das für die Landwirtschaft und damit für die Ernährung der Welt bedeuten würde, kann man sich ausmalen.
Es ist klar, dass die wenig entwickelten Länder am direktesten von der Klimaänderung betroffen sind. Und dann kommt dazu, dass sie kein Geld haben und kein Know-how, um sich anzupassen. Das heißt, sie sind sehr verwundbar und können sich nicht dagegen wehren.
Diese Szenarien einer verbrannten Erde lassen sich noch vermeiden. Ein rascher wirksamer Klimaschutz würde die Erwärmung wohl auf 2,5 oder 3 Grad begrenzen. Aber selbst dann müssten wir mit beträchtlichen Folgen rechnen, sagt Met Office Klimatologe Jones. Er hat die Konsequenzen daraus bereits gezogen.
Well, I made a decision to move my family away from the side of a river which was prone to flooding because I believe that in the future it would flood more frequently.
Er ist mit seiner Familie weggezogen vom Ufer eines Flusses, weil er befürchtet, dass dieser künftig viel häufiger über die Ufer treten wird.
Thomas Häusler, der ist Wissenschaftsredaktor. In Doha ist auch Jakob Meyer. Er berichtet für die ARD von der Klimakonferenz. Ernsthaft natürlich. Aber am Rande der Konferenz findet er ausgesprochen viel Ermutigendes. Wir wollen Ihnen seinen Stimmungsbericht nicht vorenthalten.
Schön, gerade jetzt in Doha zu sein. Am Wochenende dürfte ich 2 Ereignisse miterleben, die hier im Golfstaat Katar extrem selten sind. Es hat Regen gegeben und eine Umweltdemo. Beides sogar gleichzeitig. Gut, es waren nur ein paar Tropfen und es waren auch nur ein paar Dutzend arabische Demonstranten. Immerhin ein Anfang und vor allem, endlich rührt sich was. Yalla, yalla, auf geht's. Bewegung an der Basis, am Fuße des Gipfels. Tausende junge Leute sind hier. Sie diskutieren, tauschen sich aus, vernetzen sich. Ein Netzwerk für die Zukunft, das nach dem Gipfel weitertragen wird. Das beeindruckt mich schwer. Matteo aus Bolivien, Amre aus Indien, beide 16. Beide hier, um den Erwachsenen Beine zu machen. Jugendliche aus China, Afrika und den USA. Selbstbewusst, begeistert, entschlossen. Dafür bin ich auch deshalb so dankbar, weil die staatlichen Unterhändler genau so nicht wirken. Und immer mehr arabische Jugendliche, zum Beispiel Riem aus Bahrain. Sie fragt, merkt ihr Erwachsenen eigentlich nicht, wie ernst die Lage ist?
How can you adults not feel the urge and urgency to do something about it?
Riem gehört zur arabischen Jugendbewegung fürs Klima. Vor 9 Wochen waren wir 20, sagt sie, jetzt sind wir 1000. Das hat Gipfelgastgeber Katar schon geschafft, bevor die Konferenz hier überhaupt zu Ende ist, dass sich immer mehr arabische Jugendliche engagieren. Dafür sehen wir Katars Gipfeldirektor Fahd bin Mohammed Al-Attiyah nach, dass er uns mit dem Shuttlebus jeden Tag stundenlang auf Umwegen durch Doha schickt, weil seine Fahrer den Weg nicht kennen. Oder dass er Papier verbietet und stolz verkündet, hunderte Bäume zu retten und dann tausende Plakate abhängen lässt, weil seine Leute die falsche Botschaft draufgedruckt haben. Geschenkt. Jetzt geht es um Kleingedrucktes von Weltgeltung. SBI und SBSTA bestätigen ihre Aufforderung an das Sekretariat, unter Leitung der Arbeitsgruppenvorsitzenden die dauerhafte Arbeit hin zur Implementierung der Bereiche des Arbeitsprogramms zu unterstützen, in Übereinstimmung mit Entscheidung 8/CP, Punkt 17, Paragraph 1. Das ist manchmal so kompliziert, dass ich beim Erklären an meine Grenzen stoße. Und bisweilen beschleicht mich der Gedanke, dass einige hier das absichtlich machen. Wer nicht klipp und klar sagen will, was er für den Klimaschutz tut, der versteckt sich eben hinter Formeln. Klartext ist schwer. Das zeigt auch Umweltstaatssekretärin Katharina Reiche. Sie führt bei den Deutschen die Geschäfte, bevor übermorgen der Minister kommt. Und sie wird auf den Streit zwischen Umwelt- und Wirtschaftsministerium beim Klimaschutz angesprochen.
Deswegen werden Sie jetzt von mir nicht hören, dass man ein Haus, was ja auch an der Energiewende mitarbeitet, in irgendeiner Form wäscht.
Spricht der Scheich zum Emir, Durchbruch und dann gehen wir. Spricht der Emir zum Scheich, kein Durchbruch, gehen wir gleich. 5 Tage noch, dann wissen wir mehr. Jakob Mayer, Doha.
Der Nationalrat ist zurückgekrebst. Vor wenigen Minuten hat er entschieden, auch künftig sollen Asylsuchende im Normalfall Sozialhilfe erhalten. Dominik Mayer, Sie haben die Debatte im Bundeshaus für uns verfolgt. Im Sommer wollte der Nationalrat noch die Unterstützung für alle Asylsuchenden reduzieren, also auf Nothilfe statt Sozialhilfe. Jetzt hat er seinen eigenen Entscheid umgestoßen. Was bleibt denn jetzt eigentlich noch übrig von den ursprünglichen Verschärfungsvorschlägen?
Es bleibt nicht mehr sehr viel übrig. Asylsuchende erhalten jetzt also weiterhin Sozialhilfe und nicht Nothilfe, also etwas mehr Geld pro Tag. Der Nationalrat hat soeben zusätzlich ins Gesetz geschrieben, er folgt hier dem Ständerat, dass es aber weniger Geld sein soll, diese Sozialhilfe, als es einheimische Sozialhilfeempfänger heute erhalten. Nun, das ändert nicht viel. Heute bereits sind die Ansätze 10 bis 15 Franken pro Tag für Asylsuchende, mindestens 20% tiefer als die normale Sozialhilfe. Der Nationalrat hat soeben auch, das ist noch an Verschärfungen übrig geblieben, entschieden, dass wer nicht kooperiert als Asylsuchende, dass man dem das Geld kürzen muss, weiter kürzen muss. Auch das ist in den meisten Kantonen bereits Praxis. Also unter dem Strich, was bleibt an Änderungen, ändert wenig in der Praxis.
Das hat ja im Sommer noch ganz anders getönt. Da schien die Allianz noch stark. Bürgerliche bis eigentlich tief in die Mitte hinein waren für Nothilfe, für alle Asylsuchende, nicht nur für solche, die abgewiesen sind. Jetzt ist diese Allianz offenbar zerfallen. Wie kommt's?
Ich denke, den Ausschlag gegeben haben die Kantone. Bereits im Sommer haben sie gesagt, nach dem Nationalratsentscheid, nur noch Nothilfe, das bringt nichts. Die Leute, die tauchen dann eher unter, wir finden sie nicht mehr im Verfahren oder sie werden eher kriminell und wir müssen unser ganzes Betreuungssystem auch umkrempeln mit diesem Systemwechsel. Wir wollen das nicht. Und das hat dann im September den Ständerat überzeugt und jetzt im Nationalrat, und das hat den Ausschlag gegeben, sind FDP, Grünliberale und CVP umgeschwenkt. Nur die SVP blieb bei der harten Linie. Vorhin in der Debatte sagte der Präsident der Grünliberalen, Martin Bäumle, und das ist doch sagt viel aus, man habe im Sommer wohl ein wenig im Eiltempo entschieden. Damals gab es ja einen Sog Richtung rechts, hatte man den Eindruck beim Thema Asyl. Die Bürgerlichen, die wollten sich gegenseitig fast übertrumpfen mit Verschärfungsvorschlägen. Dieses Klima gibt es so nicht mehr. Man spürte das heute. Es geht nun deutlich sachlicher zu und her.
Im Asylwesen läuft vieles im Moment parallel. Links-Grün sammeln Unterschriften für ein Referendum gegen die letzte Revision des Asylgesetzes. Da hat ja die SP eben am Samstag entschieden, sie mache da nicht mit, aber der Entscheid ist ihr nicht leicht gefallen. Warum tut sich die Linke hier so schwer bei dem Thema?
Eben bei dieser letzten Revision, eben die Revisionen, die überstürzen sich ja, da hat die SP das Problem, dass sie sich mit einem Referendum gegen die eigene Bundesrätin, gegen Justizministerin Sommaruga stellen würde. Das erklärt vieles, aber nicht alles. Die SP-Chefetage, aber auch Flüchtlingshilfe und Amnesty International, sie glauben, dass sie ohnehin verlieren vor dem Volk, wenn über die Verschärfungen abgestimmt wird. Man wolle diese Plattform dem rechten Lager nicht auch noch bieten. Das ist bemerkenswert, immerhin diese letzte Revision, die bereits durchs Parlament ist, die schafft die Möglichkeit ab, im Ausland in einer Botschaft ein Asylgesuch zu stellen. Das war für die Linke bislang ein Pièce de Résistance. Jetzt macht die SP nicht mit. Das Referendum könnte aber trotzdem von links-grünen Gruppierungen zustande kommen. Dann hat die SP dann wirklich ein Problem. Vielleicht muss sie dann umschwenken und doch wieder gegen die Vorlage sein. Die Glaubwürdigkeit im linken Lager, die leidet.
Das Ganze wirkt ja etwas atemlos, darum auch die Begründung Eiltempo von Nationalrat Bäumle, wie Sie es vorhin zitiert haben. Kaum geendet gibt es schon die nächste Reform. Bund und Kantone machen Tempo in der Asylpolitik. Jetzt sind kürzere Verfahren quasi das nächste Zauberwort, die nächste Zauberformel als nächster Schritt. Und das heißen jetzt wiederum alle gut. Wieso denn das?
Ja, kürzere Verfahren entlasten das Asylwesen, die Kantone zum Beispiel, und da kann man ja fast nichts dagegen haben. Nur wenn dann die ganz konkreten Vorschläge auf dem Tisch liegen werden, und da bin ich überzeugt, dann wird es vorbei sein mit der Einigkeit. Ein Beispiel, Bund und Kantone denken darüber nach, bis zu 20 neue Zentren für bis zu je 400 Asylsuchenden zu bauen. Wenn dann die Frage ist, wohin kommen diese Zentren, da bin ich überzeugt, da wird es Auseinandersetzungen geben und man wird dann auch diskutieren müssen, wie viele Probleme kürzere Verfahren tatsächlich auch lösen. Das Hauptproblem ist ja, dass Menschen, die kein Asyl erhalten, dass die entweder untertauchen oder dass die Heimatstaaten sie nicht zurücknehmen. Mit kürzerem Verfahren löst man dieses Problem nicht. Deshalb würde ich sagen, eine Zauberformel ist das nicht, kürzere Verfahren.
Tja, das waren Einschätzungen und Informationen direkt aus dem Bundeshaus von Dominik Meyer. Kaum ein Vorstoß trifft den Nerv der Normalverdienenden in der Schweiz so stark wie die Initiative von Thomas Minder gegen die Abzockerei. Sie will den enormen Managerlöhnen Grenzen setzen. Im Frühling kommt sie nach jahrelangem Hin und Her endlich vors Volk. Heute hat das Komitee gegen die Abzockerinitiative seinen Abstimmungskampf lanciert. Die fast ausschließlich bürgerlichen Politiker wehren sich also gegen die Verteufelung der Managerlöhne. Oder etwa doch nicht? Raphael von Matt.
Das Nein zur Initiative sei kein Ja zu den Abzockern. Den Stimmbürgern diese Botschaft klarzumachen sei knifflig, sagt Martin Landolt, BDP-Nationalrat und Co-Präsident des Nein-Komitees.
Das ist tatsächlich die grosse kommunikative Herausforderung, der wir uns stellen müssen. Gegen Minder zu sein heisst nicht für Abzockerei zu sein, sondern es ist unsere Hauptbotschaft, dass wir ebenfalls gegen Abzockerei antreten wollen und gegen Abzockerei kämpfen, aber das bessere, das wirkungsvollere und vor allem das schnellere Mittel haben als die Minderinitiative ist.
Dieses Mittel, das sei der Gegenvorschlag. Schneller, weil er im Gegensatz zur Initiative auf Gesetzesstufe ansetzt und damit sofort wirksam wird. Besser, weil er in gewissen Punkten griffiger sei als die Initiative. So erlaubt es der Gegenvorschlag den Aktionären einer Firma, im Voraus eine Obergrenze für die Managerlöhne festzulegen. Dagegen sieht die Initiative vor, dass die Aktionäre die Managerlöhne im Nachhinein gutheißen müssen. Ein weiterer Unterschied zwischen der Initiative von Thomas Minder und dem Gegenvorschlag des Parlaments besteht bei der Wahl der Verwaltungsräte eines Unternehmens. Die Initiative sieht vor, dass die Aktionäre den Verwaltungsrat zwingend jedes Jahr neu wählen. Das könnte diesen aber destabilisieren, sagen die Initiativgegner. Beim Gegenvorschlag kann die Wahl auch alle 2 oder 3 Jahre erfolgen. Der Kampf gegen Abzocker werde fast automatisch mit der Initiative gleichgesetzt. Hier mit einem Nein hinzustehen, das sei nicht einfach, sagt FDP-Ständerätin Karin Keller-Sutter vom Nein-Komitee.
Ja, das ist sicherlich schwierig, weil es ist ein emotionales Anliegen, auch ein Anliegen, das seine Berechtigung hat in gewissen Exzessen. Aber Wut ist ein schlechter Ratgeber oder reiner Zorn. Man muss auch nachdenken, man muss analysieren und auch letztlich nüchtern handeln.
Nüchtern handeln und nicht Emotionen schüren, das versucht das Nein-Komitee und nennt deshalb das Kind nicht beim Namen. Es vermeidet also den Begriff Abzocker. Das Komitee heißt dagegen Nein zur Minderinitiative. Martin Landolt sagt, das sei ein bewusster Entscheid gewesen.
Das ist so und niemand bestreitet, dass es bei der Abzockerei zu Exzessen geführt hat. Niemand verteidigt heute diese Abzockerei und das ist die Botschaft, die wir eigentlich den Leuten bekannt machen wollen.
Abzockerinitiative oder Gegenvorschlag? Aus einem volksnahen Vorstoß ist nach jahrelanger Parlamentsdebatte eine komplizierte Vorlage voller schwieriger Details geworden. Manch einer hat den Überblick darüber verloren, in welchen Punkten die Initiative und in welchen Punkten der Gegenvorschlag besser ist. Genauso wie Thomas Minder mit einfachen Botschaften operiert, tut es nun auch das Nein-Komitee. Die Initiative sei schlecht für die Wirtschaft, sie führe zu mehr Bürokratie und sie stoppe Abzockerei nicht. CVP-Nationalrat Gerhard Pfister ist überzeugt, dass diese Botschaften beim Stimmvolk ankommen.
Das Volk hat in den meisten Abstimmungen immer ein sehr gesundes Augenmaß bewiesen. Und wenn dem Volk klar gemacht wird, wie wirtschaftsschädlich diese Initiative ist, wie sie den Wirtschaftsstandort Schweiz massiv beeinträchtigen wird, dann wird es, glaube ich, auf einen konstruktiven, vernünftigen Gegenvorschlag einschwenken.
Thomas Minder sieht das anders. Mit dem Gegenvorschlag würden nur 40% der Initiative umgesetzt. Er sei also ungenügend. Am 3. März entscheiden die Stimmbürger über die Abzocke-Initiative und indirekt auch über den Gegenvorschlag. Denn dieser tritt automatisch in Kraft, wenn die Initiative abgelehnt wird.
Mit dem Beitrag von Raphael von Matt ist es 18.26 Uhr geworden. Hier im Echo der Zeit geht es jetzt weiter mit einer erstaunlichen Beziehung zwischen Ankara und Moskau, happigem Wahlkampf am Radio in Ghana und den stählernen Nerven von Alice Schwarzer. Der Syrien-Konflikt sorgt für Störgeräusche in der Beziehung zwischen Ankara und Moskau. Wenn die Türkei einen syrischen Airbus mit russischem Kriegsmaterial abfängt, bringt das die beiden Staaten einander kaum näher, möchte man meinen. Doch der Syrien-Konflikt schafft es trotz entgegengesetzter Positionen nicht, Ankara und Moskau einen Strich durch die Rechnung zu machen, durch die Handelsrechnung. Denn gerechnet wird viel in dieser ökonomischen Beziehung. Heute ist Präsident Putin zu Ministerpräsident Erdogan gereist. Ich sprach mit SWR-Korrespondent Reinhard Baumgarten über die beiden Länder und ich fragte ihn zuerst, wie beurteilen Sie die Beziehung zwischen Russland und der Türkei?
Die Beziehungen sind erstaunlich gut zwischen Moskau und Ankara, wirtschaftlich vor allem, politisch, ja gut, da gibt es Differenzen, vor allem wegen Syrien.
Sie sagen vor allem wirtschaftlich, wie sind die denn miteinander verquickt?
Die Türkei ist ein ganz wichtiger Kunde Russlands, was Energie angeht. Die Handelsbilanz schlägt hier mit einem leichten Plus für Russland zu Buche. Die Türkei importiert etwa für 30 Milliarden Dollar, vor allem eben Gas und Erdöl, und exportiert Waren nach Russland für 24 Milliarden Dollar, also ein Handelsvolumen von 54 Milliarden Dollar. Und das ist viel, das ist wirklich viel. Damit ist Russland einer der wichtigsten und größten Handelspartner der Türkei. Und das soll ausgebaut werden. Hinzu kommt noch, dass sehr viele, also mehrere Millionen, die Rede ist von 4 bis 5 Millionen jährlich, russische Touristen in die Türkei kommen. Diese Touristen kommen gerne mit halbleeren oder ganz leeren Koffern und kaufen dann hier in Istanbul ein, vor allem Textilien, aber auch viele Gebrauchsgüter oder Luxusgüter. Das taucht in den öffentlichen oder offiziellen Handelsbilanzen nicht auf, aber da ist auch nochmal die Rede von 4 bis 5 Milliarden Dollar, die also russische Touristen in dieser Form hier in der Türkei lassen.
Und was trennt denn die beiden Staaten jetzt mal abgesehen vom Syrien-Konflikt? Auf den kommen wir nachher noch kurz. Ich meine, das sind doch kulturell zwei total unterschiedliche Welten, die da zusammentreffen.
Ja, das schon. Aber Erdogan ist jetzt seit knapp 10 Jahren an der Macht. In dieser Zeit sind er und Wladimir Putin 30 Mal zusammengetroffen. Und zwar konkret zu solchen bilateralen Treffen oder eben am Rande von größeren Veranstaltungen wie G8 oder irgendwelchen internationalen Gipfeln. Aber nicht nur einfach auf dem Foto, wo man sich dann begegnet und nebeneinander steht, sondern wo man dann ganz konkret auch verabredet hat, Herr Putin, Herr Erdogan möchte mit Ihnen unter 4 Augen reden, natürlich mit Dolmetscher entsprechend. Aber das zeigt, dass das politische Zusammenspiel zwischen Ankara und Moskau eng ist.
Das war ja nicht immer so. Also diese Beziehung, diese Annäherung ist in den letzten Jahren stark gewachsen. Was hat das denn möglich gemacht?
Ja, die Türkei ist ein expandierendes Land, was die Wirtschaft angeht, jetzt nicht was die Politik und das Militär angeht, aber wirtschaftlich. versucht die Türkei natürlich, sich nicht zu sehr allein auf Europa zu verlassen. Das haut ja nicht hin. Nach wie vor ist die EU der wichtigste als Block, der wichtigste Handelspartner der Türkei. Aber darüber hinaus hat die Türkei eben auch noch viele andere Nachbarn. Russland ist kein direkter Nachbar, sondern man muss eben übers Meer fahren oder man muss eben über Land und andere Länder passieren. Aber Russland ist ein ganz wichtiger Nachbar geworden. Und die Türkei orientiert sich einfach, was ihre Wirtschaft angeht, eben nicht nur Richtung Europa, sondern versucht das auszubauen. Und da spielt Russland eine der wichtigsten Rollen.
Und jetzt aber gibt es diesen Syrien-Konflikt und da liegt ja doch einiges im Argen. Die Türkei verlangt Hilfe der NATO dort, schickt Kampfflugzeuge an die Grenze, beschuldigt Russland, Waffen zu liefern ans Assad-Regime. Wie nachhaltig belastet das alles das Verhältnis zwischen der Türkei und Moskau?
Ja, also nicht wirklich nachhaltig. Es gab Verstimmungen, nachdem also die Türken dieses russische Flugzeug zur Landung in Ankara gezwungen haben. Aber beide Seiten und hier vor allem Moskau haben versucht, das nicht sehr hoch zu hängen, haben versucht, das runterzuspielen. Und der Chef dieser ominösen Exportfirma ist ja inzwischen auch in Russland entlassen worden. Und die Tatsache, dass darüber nicht mehr gesprochen wird, auch jetzt nicht mehr gesprochen wird, zeigt, dass da möglicherweise doch einiges an Wahrheit dabei war, dass die Russen eben nicht nur Wäscheklammern und Unterwäsche in dem Flugzeug hatten, sondern wirklich militärisches Gerät. Aber beide Seiten sind wirklich bemüht, dieses gar nicht mehr so hoch zu hängen. Natürlich ist Syrien ein ganz wichtiger Zankapfel zwischen beiden Staaten, aber so haben beide heute vor der Presse betont, dieses Thema darf nicht die bilateralen Beziehungen überschatten. Man versucht sich zu arrangieren. Und dass die Russen Waffen liefern, ist ja kein Geheimnis. Das ist ja kein angeblich mehr, sondern sie tun es ja. Und dass Erdogan versucht, hier Einfluss zu nehmen auf Putin, ist auch klar. Dass er damit nicht sehr weit kommen wird, das wissen beide. Weil beide haben eine ganz klar abgesteckte Position. Russland will eben nicht, dass Syriens Assad fällt. Russland will eben nicht, dass der Einfluss der NATO, der Amerikaner, mithilfe der Türken in Syrien größer wird.
Wenn diese beiden Staaten, wenn diese beiden Staatsmänner so gut miteinander können und die Beziehung ihnen so wichtig ist, steckt dann nicht vielleicht genau in dieser Beziehung das Potenzial für eine Lösung im Syrien-Konflikt?
Ja, natürlich, theoretisch schon. Aber was nützt es, wenn die beiden eben diametral entgegengesetzte Auffassungen haben? Erdogan hat sich festgelegt, Assad muss weg. Moskau hat sich festgelegt, das geht nur mit einem politischen Prozess, tut aber im Grunde genommen nichts oder wenig nur, um einen solchen politischen Prozess anzustoßen. Also einigt man sich eben auf den kleinsten, aber eben nicht unwichtigen gemeinsamen Nenner. Das sind die Wirtschaftsbeziehungen und die bilateralen Beziehungen außerhalb eben der Syrien-Krise.
Das war Reinhard Baumgarten in Istanbul. Ghana ist eine ruhige Insel im afrikanischen Unruheherd. Das westafrikanische Land gilt seit 20 Jahren als Musterdemokratie. Politiker und Bevölkerung nehmen die häufigen Machtwechsel gelassen hin. Für die Präsidentenwahl vom Freitag sind keine besonderen Sicherheitsmaßnahmen geplant. Dabei ist der Wahlkampf gehässig, wie andernorts auch. Zwischen Opposition und Regierung fliegen die Fetzen. Und das, dank freier Medien, gut hörbar für die Wählerinnen und Wähler. Wie gefährlich ist das? Samuel Buri aus Ghanas Hauptstadt Accra.
It's 12 o'clock. Hello and welcome to the Midday News on Joy 99.7 FM, your election headquarters.
Radio in Ghana tönt professionell und es geht meist gesittet zu. Es wird über alles gesprochen und alle hören zu, von der Marktfrau über den Taxifahrer bis zum Banker. Doch manchmal, etwa wenn zwei Politiker aufeinander losgelassen werden, laufen die Diskussionen aus dem Ruder. Da streiten sich A und B erst darüber, wer der Korruptere sei. A verflucht darauf B im Namen des Flussgottes. Umgehend bekennt sich B als guter Christ zum einen Gott und kündigt A die Rache dieses Gottes an. Oder aber ein Parlamentarier ruft zu Gewalt gegen Personen anderer Ethnien auf, weil die gegnerische Partei seine Leute einschüchtert. I declare war, ich erkläre den Krieg, schreit er mehrmals. Nun muss sich der ausfällige Parlamentarier, übrigens der Besitzer der Radiostation, vor Gericht verantworten. Dieser und weitere Vorfälle haben dazu geführt, dass Beobachter warnen, es könne zu gewalttätigen Zusammenstößen kommen. Die Grundlagen für ethnische Spannungen sind gegeben. Die beiden großen Parteien, die liberale NPP und die eher sozialdemokratische NDC, unterscheiden sich zwar im politischen Programm, doch für die Wähler ist viel wichtiger, wo die Parteien verankert sind. So ist etwa die NPP besonders stark in den Regionen der Ashanti und Fante, die NDC hingegen bei den Ethnien der Ewe und Ga. Die beiden großen Parteien sind etwa gleich stark. Sie werden das Rennen um das Präsidentenamt und die Mehrheit im Parlament unter sich ausmachen. Damit steigt die Versuchung, mit populistischen oder rassistischen Aussagen zu punkten. Eine Studie der Media Foundation for West Africa zeigt dann auch, dass es seit diesem Frühling im Schnitt zweimal täglich zu beleidigenden Äußerungen am Radio kommt. Der NPP-Politiker Kwabena Echapong nimmt das Problem ernst. Zumindest, wenn es hohe Politiker sind, die sich im Ton vergreifen.
In fact, what I can say is, if it is coming from the highest levels of power, then it's very serious. I do think that that is not exactly what is happening. And that is coming from the lower levels.
Allerdings stammten viele Verunglimpfungen von weniger wichtigen Parteileuten, meint Echapong. Auf der Gegenseite sagt Gesundheitsminister Alban Bagbin von der NDC, dass nicht nur die Politiker schuld seien.
Die
Medienschaffenden müssen auch etwas vorsichtig sein. Niemand will die Medien regulieren. Wir haben noch Zensur erlebt und wollen nicht dahin zurück.
There is a thin line between regulation and censorship, and therefore we don't want to go there again. We've seen it as a country.
Eine Zensur will auch der stellvertretende Direktor der Media Foundation nicht. Suleimana Brahima hat die vorhin erwähnte Studie mitverfasst.
Maybe it could be a politician insulting a colleague politician, could be hate speech, but that's individual.
Wenn ein Politiker einen anderen beleidigt, ist das individuell und nicht so schlimm. Wenn aber Gruppen von Menschen oder Ethnien beleidigt werden, dann kann diese Hetze schon zu Gewalt führen.
One group or the other, it could result in massive violence.
Eine unmittelbare Gefahr für die Wahlen am 7. Dezember sieht Suleimana Brahima derzeit nicht. Er hält es jedoch für unabdingbar, dass sich die Medien ihrer Verantwortung bewusst sind und sich weiterentwickeln.
The media have often been praised as having contributed tremendously to our democratic evolution.
Die Medien haben zur Demokratie seit 1992 beigetragen, aber jetzt müssen sie einen weiteren Schritt Richtung Professionalisierung machen, den Politikern auf die Zehen treten, so dass diese nicht einfach irgendwas versprechen können.
Politicians on their toes, asking them their critical questions, so that we wouldn't have the politicians just saying or promising anything.
Kein Politiker soll einen anderen am Radio unwidersprochen beleidigen können, fordert Brahima. Die Medien Ghanas müssen nicht nur professionell wirken, sondern auch professionell handeln, als Beitrag zur Toleranz zwischen den Ethnien.
Coming up in the next 30 minutes, Institute of Economic Affairs rules out possibility of cancelling second presidential.
So tönt's in Ghana. Das war ein Beitrag von Samuel Buri. Alice Schwarzer ist die Ikone des deutschen Feminismus. Heute wird sie 70. Als männerfressende Emanze gilt sie schon lange nicht mehr. Doch provozieren tut sie noch immer, gewollt und ungewollt. Der RS2-Redaktorin Angelika Schett.
Ich bin seit 40 Jahren die Feministin vom Dienst. Stellen Sie sich mal vor, ein Mensch wie ich, der sich für die Welt interessiert, für alles, wird immer auf diese völlig idiotische Version. Hassen Sie Männer? Haben Sie was gegen Mütter? Sie können sich vorstellen, dass das natürlich weit unter meinem intellektuellen und emotionalen Niveau ist.
Die widerwillige und doch überzeugte Feministin vom Dienst kam 1942 in Wuppertal zur Welt. Die spätere Journalistin und Essayistin wuchs bei ihren Großeltern auf. Ihre Mutter fühlte sich nicht in der Lage, die aus einer kurzen Affäre entstandene Alice zu betreuen, und auch die politisch agile Großmutter nahm nicht die Mutterrolle ein. Es überrascht, dass es der Großvater war, der die kleine Alice mütterlich umsorgte.
Der mir wichtigste und nächste Mensch meiner Kindheit ist mein Großvater, der meine soziale Mutter war, hatte Zeit. Und er hat sich dieses Kindes angenommen und er hat zu seiner Tochter gesagt, gib her, du lässt sie fallen und das Kind hat Hunger, das stimmt. Ich schrie immer aus Hunger. Ja, und von da an war er zuständig und das ist natürlich etwas, was mich zutiefst geprägt hat. Er hatte natürlich mein uneingeschränktes emotionales Vertrauen.
In Alice Schwarzers Biografie spielt nicht nur der liebevolle Großvater als Mann eine prägende Rolle. Auch über Bruno, ihren langjährigen, gut aussehenden französischen Freund, den sie fast geheiratet hätte, äußert sie sich in ihrer Biografie Lebenslauf voller Loyalität und Zärtlichkeit. In diesem Buch zeigt sich die junge Alice Schwarzer im Minirock wohlfrisiert und hübsch anzusehen. Fotos aus ihrer Zeit in Paris, wo sie als Au-pair arbeitete und sich so den Besuch einer Sprachschule finanzierte. In Paris lernte Alice Schwarzer auch Simone de Beauvoir kennen und schloss sich dem Mouvement de Libération des Femmes an. 1971 lancierte sie in Deutschland die Abtreibungskampagne nach französischem Vorbild. Ich habe abgetrieben, was damals ein Skandal war. Und sie machte 1975 mit ihrem Buch »Der kleine Unterschied« Furore. Ein Klassiker, in dem die Autorin das Sexualleben zwischen Männern und Frauen als sozial und kulturell erzwungen beschreibt. Somit hatte sie ihr Image als Männerhasserin weg, als frustrierte, hässliche Tucke. Attacken, die eine Frau nicht kalt lassen, findet Alice Schwarzer.
Also die hat keinen mitgekriegt, die ist hässlich, die wird nicht begehrt, nichts trifft eine Frau stärker in dieser Männergesellschaft?
Nun wäre Alice Schwarzer nicht Alice Schwarzer, wenn sie sich von männlichen Abwertungen hätte abschrecken lassen. 1977 erscheint die erste Ausgabe der Emma, dem Leitblatt des deutschen Feminismus, dem sie bis heute vorsteht. Zum Begriff Feminismus sagt sie,
der Feminismus ist keine Partei. Der Feminismus ist eine Bewegung, die aufklären will, die ermutigen will, dass man sein Leben in die Hand nimmt.
Das Leben hat Alice Schwarzer in die Hand genommen, bis zum heutigen Tag. Sie schrieb Bücher, auch Biografien, etwa über Romy Schneider. Und Alice Schwarzer belebt seit Anfang der 1990er Jahre manche Talk- oder Quizshow mit ihrem Humor, ihrer Sachkenntnis und ihrer spitzen Zunge. Zuerst mit wilder, krausblonder Mähne, die sie seit einigen Jahren wieder moderat geglättet trägt. Wie zu ihren besten Pariser Zeiten. Längst zuckt kein Mann mehr wirklich zusammen, wenn er ihren Namen hört. Dafür aber manche Feministinnen. Sie werfen Schwarzer unter anderem Profilierungssucht und Kommerzialismus vor. Und die jüngere Generation Frauen sieht sich im Feminismus aller Schwarzer nicht mehr gespiegelt. Sie möchte ihre eigenen Ideen entwickeln. Alice Schwarzer wehrt ab.
Ich halte das, dieses Gerede vom sogenannten neuen Feminismus für eine Propaganda, vor allem der Medien, die zum Ziel hat, die Generationen zu spalten.
Und ans Aufhören denkt sie auch nicht.
Sie werden keinem Philosophen, der 80 ist, sagen, wollen Sie endlich mal die Klappe halten, obwohl Sie sehr interessante Sachen sagen.
Kaum jemand hat seit den 60er Jahren die öffentliche Meinung zum Thema Emanzipation, Selbstbestimmung und Gleichstellung der Geschlechter in Deutschland so geprägt wie Alice Schwarzer. Dafür gebührt ihr riesengroßer Respekt. Und dafür hat sie auch einen Wunsch frei.
Mir wünschen würde, über mich selbst hinaus, ist, dass meine Arbeit lebendig bleibt.
Aktuell will Alice Schwarzer den zweiten Teil ihrer Autobiografie schreiben, weiterhin die Geschicke der Zeitschrift Emma leiten und Vorträge halten.
Unermüdlich, die Alice Schwarzer, auch mit 70. Angelika Schett hat diesen Geburtstagsbeitrag quasi gebacken. Das war das Echo der Zeit, verantwortlich Monika Oetli, für die Nachrichten Christian Moser, am Mikrofon Simon Fatzer. Das nächste Echo gibt es um 19 Uhr auf DRS2, DRS4 und der DRS-Musikwelle. Aktuelle Nachrichten und Hintergrundinformationen sendet Schweizer Radio DRS auch rund um die Uhr auf DRS4 News und im Internet unter drs.ch.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.